excellent to each other steht seit Jahrzehnten für das Selbstverständnis der Chaos-Community, was Rücksichtsvolles miteinander angeht. Aber manchmal be excellent to each other nicht reicht. Heute haben wir den Schiedssteller, das Awareness-Team und Vorstand und die werden uns einiges dazu erklären können, sollten, müssen und ja, ich gebe es dann über an unsere große Sammlung von Sprecherinnen hier. Danke.
Hallo. Bevor wir in den eigentlichen Vortragsteil einsteigen, noch eine kleine Content Notice. Wir werden in dem Vortrag Themen wie Beleidigung, Stalking und Hass mindestens oberflächlich anschneiden. Falls das für jemanden belastend ist, ist der Talk vielleicht leider nicht geeignet. Ja, be excellent to each other ist ein hehres Ziel, was wir in der Community haben und als quasi Leitsatz formuliert haben über die Zeit. Doch in der Realität stellt sich immer wieder heraus, das reicht nicht. Personen können sich beispielsweise durch Dritte belästigt fühlen. Teilweise reichen auch einfache Dinge wie aufgehängte Flaggen oder Banner auf, dass Leute sich unwohl fühlen. Das sind alles Dinge, die auch in der Community vorkommen, auch wenn wir das eigentlich nicht wollen. Aus der Community heraus und auf Wunsch der Community haben sich dabei Strukturen entwickelt, um mit solchen Konflikten umzugehen. Namentlich sind das Awareness-Team und die Schiedsstelle. Nach einiger Zeit ist es auch an der Zeit, diese Strukturen weiterzuentwickeln. Diese Strukturen sind auf Wunsch der Community entstanden oder aus der Community. Und von daher wollen wir heute Feedback einholen zu den Strukturen, zu der Arbeit der Strukturen, euch aber auch quasi so eine Art Transparenzbericht geben, wie diese Strukturen arbeiten und ganz am Ende von euch vielleicht auch ein bisschen Feedback. Was kann besser werden? Was sollte besser werden? Was muss anders werden? Im ersten Teil wird es eine kleine Einleitung geben, allgemein, was für Strukturen es gibt. Neben dem Awareness-Team und der Schiedsstelle gibt es noch weitere. Allerdings wird es hier schwerpunktmäßig um Awareness-Team und Schiedsstelle gehen. Dabei steht besonders im Fokus, wie die Strukturen arbeiten, wie sie miteinander arbeiten und was Konflikte sind, die dort herangetragen werden. Im dritten Teil geht es dann konkret um die Arbeitsweise der Strukturen, also wie arbeiten Schiedsstelle und Awareness-Team und da auch so ein bisschen den Realitätsabgleich schaffen, was ist Anspruch der Community, was ist Anspruch der Strukturen und wo ist da ein Delta. Am Ende, der letzte Block ist für uns vielleicht der wichtigste, nämlich da geht es um das schon angesprochene Feedback für die Weiterentwicklung. Dazu gibt es am Ende dieses Vortrags noch eine Q&A-Session und um 17.30 Uhr in Saal D ein Workshop, wo wir weiter über das Thema mit euch arbeiten wollen. Nach der langen Vorrede doch nun endlich die Frage, wer ist überhaupt auf der Bühne? Für das Awareness-Team Bücherwurm und Fuchsi? Für die Schiedsstelle Kampfkasper und Melzai? Und für den Vorstand Derf und ich bin Gnom. Warum der Vorstand jetzt hier mit auf der Bühne steht, weil mit Awareness-Arbeit oder so haben wir nichts zu tun eigentlich, wollte man meinen, wird sich im Laufe des Vortrags hoffentlich noch aufklären. Und damit gebe ich ab zu Derf.
Ja, genau. Die Idee ist, dass wir es erstmal grob so ein bisschen aus der Vogelperspektive auf die Strukturen gucken, wie interagieren die miteinander, bevor wir danach dann ins Detail schauen, was landet da so, wie arbeiten sie und warum arbeiten sie eigentlich so. Ja, einige hier werden vielleicht schon mal sich die Seite help.ccc.de angeschaut haben. Da haben wir ja eine Übersicht einiger, nicht notwendigerweise aller Strukturen, die wir hier anbieten, damit Kongress und Camp hoffentlich für alle Personen sicher und angenehm sind. Das heißt, wir haben beispielsweise das CERT eben für medizinische Unterstützung, die Security für dringende, akute Fälle, in denen wirklich sofort etwas passieren muss, das Awareness-Team zur Unterstützung bei ja, beispielsweise Diskriminierung, Beleidigung oder Konflikten, C3-Auti speziell für, ich brauche mal einen ruhigen Raum ohne Reizüberflutung und die Schiedsstelle für ja, schwere Konflikte, die dann auch die Freiheit oder Sicherheit einzelner Personen bedrohen und einer ja, tatsächlich der Verhängung von Maßnahmen bedürfen. Genau, wie gerade schon gesagt, wir werden uns hier auf das Awareness-Team und die Schiedsstelle konzentrieren, damit das Ganze auch in diesem Vortrag sinnvoll reinpasst. Ja, kurzer Disclaimer vorab. Diese Übersicht hier ist notwendigerweise vereinfacht. Im Zweifelsfall, wenn irgendwo Unsicherheiten bestehen, es gilt immer das, was auf help.ccc.de steht. Das hier ist eine vereinfachte Darstellung, um es auch sinnvoll rüberzubringen. So, genau. Gucken wir uns mal an, wie die Strukturen zusammenarbeiten. Erstmal primär während Camp oder Kongress. Das heißt, wir haben Awareness Team und Schiedsstelle als Ansprechpartner für Personen, die beispielsweise Konflikte haben und da Lösungen bedürfen. Und im Hintergrund dann noch die Event-Orga und den Vorstand. So, wenn wir jetzt mal mit dem Awareness Team anfangen, da ja, melden sich dann Personen, die eben Unterstützung jeglicher Art bedürfen und da kann es dann beispielsweise passieren, dass ja, das Awareness-Team diesen Input, den es erhalten hat, sammelt und dann an die Event-Orga weitergibt. So in Richtung hier, Feedback, die Leute, die gerade unsere Veranstaltung besuchen, das und das fällt vor. Hier besteht eventuell Handlungsbedarf, kann man da vielleicht was machen? Und dann auch zurück von die Event-Orga natürlich die Rückmeldung kommt, okay, ja, dann machen wir was oder nee, das ist schon so gewollt. So in diese Richtung. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass Personen oder Anliegen beim Awareness-Team landen, wo dann das Awareness-Team sagt, gut, da würden wir jetzt gerne auch was machen, allerdings sind wir, können wir keine Maßnahmen verhängen. Das heißt, bitte wende dich damit doch an die Schiedsstelle. Und natürlich, falls gewünscht, wird die betroffene Person oder der betroffene Personenkreis dabei dann auch unterstützt, das Verfahren bei der Schiedsstelle zu durchlaufen. Genau, die Schiedsstelle, die ist tatsächlich auch dazu befugt, Maßnahmen zu ergreifen, das heißt Sanktionen zu verhängen, wie beispielsweise Kontaktverbote oder auch zeitlich begrenzte Ausschlüsse von Personen von Veranstaltungen. Wenn so eine Maßnahme verhängt wird, dann informiert die Schiedsstelle zunächst einmal die Event-Orga, damit die auch weiß, was da gerade los ist. Und zwar im Regelfall den Teil der Event-Orga, der auch Vorstand im e.V. ist, einfach um den Personenkreis, der da auch diese Information hat, was vorgefallen ist, möglichst klein zu halten. Da gibt es dann also ein, ja, diese Maßnahme verhängt aus folgenden Gründen. Zusätzlich gibt es auch noch eine zusammenfassende Information an den gesamten Vorstand des CCC e.V., wo dann etwas weniger Details drin sind. Warum genau diese Information erfolgt, da komme ich dann auch gleich zu. So, das erstmal während der Veranstaltung, dann ja außerhalb der Veranstaltung ist ja quasi vor der nächsten Veranstaltung. Auch da sind die Strukturen natürlich da. Schiedsstelle arbeitet ganz normal, weil sich viele Konflikte ja auch bereits vor einer Veranstaltung anbahnen und es sinnvoll ist, sie dann auch entsprechend vorher zu klären. Das Awareness-Team arbeitet je nach verfügbarer Kapazität, denn das ist natürlich auch wichtig zu beachten, alle, die hier gerade auf der Bühne sind, machen das alles ehrenamtlich neben ihrem ja, Berufs- und hoffentlich auch noch Privatleben. Das heißt, da gucken wir eben, wie viel gerade möglich ist. So, dann ja, zum Thema Schiedsstelle. Erstmal, warum ist jetzt eigentlich der Vorstand hier? Das Awareness-Team ist eher selbst organisiert. Die Schiedsstelle dagegen wird tatsächlich ganz offiziell vom, beziehungsweise die Mitglieder der Schiedsstelle werden tatsächlich ganz offiziell vom Vorstand des CCC e.V. berufen. Und dann gibt es auch eine Verfahrensordnung, die vorschreibt, wie dann genau gearbeitet wird, dass sie berufen werden und so weiter. Deshalb ist jetzt auch hier der Vorstand dabei. Und zusätzlich erfüllt der Vorstand, also zum Beispiel Gnome und ich, auch die Funktion, dass, ja, wenn Personen mit einem Entscheid der Schiedsstelle nicht einverstanden sind, sie die Möglichkeit haben, Einspruch dagegen einzulegen. Das heißt, das landet dann auch beim Vorstand. Und der Vorstand prüft dann diesen Einspruch und stellt fest, ob er berechtigt ist oder nicht. Das heißt nicht, dass der Vorstand nochmal ein komplett neues Verfahren aufmacht, nochmal neue Personen befragt und so weiter, sondern im Wesentlichen, wir prüfen, ist der Entscheid offensichtlich falsch oder nicht, um es mal vereinfacht zu sagen. Genau, das ist so die Zusammenarbeit. Und als nächstes werden wir dann auf die Arbeitsweise der einzelnen Strukturen kommen. Da übergebe ich an Fuxi.
Genau, das Awareness-Team ist auch inzwischen zum Glück relativ bekannt und viele wissen schon, wie wir arbeiten, was wir tun. Aber es kommt immer noch häufig vor, dass wir gefragt werden, so ja, wozu seid ihr eigentlich da und was macht ihr eigentlich? Und es ist erstaunlich schwer, da eine kompakte Antwort zu geben, so in einem Satz, genau dafür. Denn im Endeffekt ist so unser Hauptmittel das Gespräch und alles, wo ein Gespräch noch sinnvoll ist, da können wir auch gerufen werden. Das heißt, es ist insbesondere zum Beispiel eine persönliche Krise, vielleicht ein emotionaler Ausnahmezustand. Das kann sein, dass eine Person in einer Depression steckt oder in einer Phase der Angst, vielleicht eine Panikattacke hat. Aber es kann auch einfach sein, dass eine Person gerade einen Gesprächsbedarf hat, um vielleicht etwas zu verarbeiten, was hier auf dem Event passiert ist. Es kommt auch regelmäßig vor, dass wir zu Konflikten gerufen werden. Das sind ganz häufig Beziehungskonflikte oder Ähnliches, die bereits mitgebracht wurden. Also Dinge, die zwischen den Events passiert sind und hier wieder erneut auftauchen. Und da, solange das Gespräch noch sinnvoll ist, werden wir eben auch dazu gerufen. Bei Diskriminierung kann dieses Gespräch insbesondere auch in die Strukturen gehen. Das heißt, wir reden natürlich mit den Menschen, was sie sich wünschen, was sie erlebt haben und helfen ihnen auch, Dinge zu verarbeiten. Aber wir tragen dann das, was bei uns gelandet ist, auch weiter in die Strukturen, damit zwischen den Jahren während der Vorbereitung des nächsten Events zum Beispiel diese Dinge auch berücksichtigt werden können. Und zuletzt sei noch erwähnt auch Belästigungen. Auch da, wir helfen der Person natürlich, damit umzugehen, einen Umgang zu finden und erfragen eben auch den Bedarf und im Zweifel kommt dann auch ein konfrontativeres Gespräch eben mit der anderen Seite sozusagen. Auf alles werde ich gleich auch noch etwas detaillierter eingehen. Kurz dazu, wer wir eigentlich sind. Wir sind natürlich mehr als nur wir beide. Wir sind ein recht diverses Team in vielerlei Hinsicht. Wir haben verschiedenen Background, teilweise psychologischen oder eine systemische Beratungsausbildung oder auch Mediationsausbildung. Allerdings nicht alle von uns haben das. Viele von uns haben eigene Betroffenheiten und bringen auch dadurch eigene Erfahrungen mit ein. Aber eine Voraussetzung fürs Team ist natürlich, stabil genug zu sein, um auch mit unvorhersehbaren Situationen umgehen zu können. Wir müssen sehr spontan reagieren und alle, die im Team sind, müssen stabil genug sein, gefasst genug sein, damit auf jeden Fall auch umzugehen. Und das heißt, ihr bräucht euch da nicht zu scheuen, sozusagen uns zu belasten, aber es kann vorkommen, dass sich einzelne von uns dann in manchen Situationen rausziehen. Genau, was uns vereint, ist eben teilweise auch durch diese eigene Belastung, vielleicht auch über die eigene Betroffenheit auch begründet, die geteilte Motivation, dass wir diese Events hier zu sichereren Räumen machen wollen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich möglichst viele Menschen möglichst wohlfühlen auf diesen Events. Und um das als Team gut machen zu können, haben wir über das Jahr hinweg Weiterbildungen, wo wir uns einerseits als Team kennenlernen, um gut zusammenarbeiten zu können, dass wir wissen, einerseits, wir können uns vertrauen, wir können aber auch einschätzen, wer für welche Situation vielleicht besonders geeignet ist und um uns selber auch weiterzubilden. Eben weil wir aus sehr unterschiedlichem Hintergrund kommen, ist das eine sehr gute Möglichkeit, um so über die Zeit hinweg eben ja, unsere Erfahrungen auch zu erweitern sozusagen. Um so ein bisschen klarzumachen, so wie wir eigentlich arbeiten, wie das eigentlich aussieht, möchte ich so ein bisschen einen üblichen Ablauf einmal durchsprechen. Also was passiert eigentlich, wenn wir gerufen werden? Der üblichste Fall ist auf diesen Events, dass wir per DECT-Telefon angerufen werden. Wir haben da die 113 und das ist so der Regelfall. Aber wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wir sind auf Mastodon erreichbar, es gibt viele Wege, uns anzusprechen. Nicht zuletzt auch sind wir erkennbar und man kann uns auch gerne ansprechen, wenn wir unterwegs sind. Wenn das Badge leuchtet, heißt das de facto, ich bin auch gerade bereit, angesprochen zu werden. Und das ist auch voll okay, wenn ihr das macht. Nach dieser Kontaktaufnahme kommt in der Regel ein Gespräch. Wir versuchen, da einen ruhigen Ort zu finden. Wir haben selber Räume, wohin wir uns auch zurückziehen können. Ganz häufig ist es aber der Fall, dass wir eher zu den anderen Menschen hingehen und dann in der Nähe dort irgendwie einen Ort suchen, wo wir erstmal sprechen können. Und in diesem Gespräch geht es auch häufig erstmal nur darum, irgendwie loszuwerden, was eigentlich gerade passiert ist. So, es gibt einfach dann erstmal eine Möglichkeit, sich bei uns irgendwie auszusprechen, etwas Ruhe zu finden und einfach erstmal wem das auch mitgeteilt zu haben, was auch immer gerade passiert ist. Und im Gespräch soll es dann aber insbesondere darum gehen, gemeinsam herauszufinden, okay, welche Bedürfnisse bestehen denn jetzt gerade? Das heißt, was braucht diese Person jetzt gerade, vielleicht in den nächsten paar Stunden, vielleicht auf dem restlichen Event? Das ist in der Regel sehr eventfokussiert, weil das eben auch der Rahmen ist, in dem wir überhaupt tätig sind. Aber es steht auf jeden Fall auch im Vordergrund, so was die Person wirklich braucht. Und dann überlegen wir auch gemeinsam, wie wir dann mit diesen Bedürfnissen eben umgehen können. Wir versuchen, einen Plan zu schmieden, wie es jetzt weitergeht, was jetzt passieren kann, damit die Person sich weiterhin sicher fühlt. Um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, möchte ich ein Beispiel nennen. Das ist etwas, was häufiger passiert. Eine Person kommt zu dem Kongress und ein Ex-Partner ist ebenfalls auf dem Event. Und wie es dann so häufig ist, ist die Interaktion irgendwie unangenehm. Das hat eine weite Spannweite. Es kann sein, dass es einfach nur so ist, okay, die Trennung war irgendwie unangenehm und ich möchte da gerade echt nicht drüber reden. Es kann aber auch sein, dass Übergriffe zum Beispiel ein Teil waren, warum es dann irgendwann endlich auseinanderging. Und vielleicht ist es auch schon nicht okay, der Person überhaupt zu begegnen. Das heißt, das ist eine riesige Spannweite. Und was bei dem Kongress auch noch besonders ist, ist, dass es eventuell sehr schwer ist, sich aus dem Weg zu gehen. Es kann sein, dass man ein gemeinsames Umfeld hat, weil man ja über Jahre hinweg das Leben geteilt hat. Es kann sein, dass man in derselben Assembly ist, die sich vielleicht auch nur jedes Jahr bei diesem Event trifft. Und dann kann es eben sehr schwer sein, sich aus dem Weg zu gehen, ohne gleich das ganze Event zu vermeiden. Je nachdem, wie gravierend das jetzt war, ist es dann sehr unterschiedlich, wie es danach weitergehen kann. Wie gesagt, es muss von der Person selbst kommen, was irgendwie gewünscht ist, aber um ein paar Möglichkeiten zu nennen, was dann so passieren könnte, erstmal vorweg, das, was uns am liebsten wäre, ist, wenn die Person im Gespräch eine eigene Lösung findet, einen eigenen Umgang mit der Situation findet. Vielleicht musste die Person einfach nur erstmal loswerden, was gerade los ist, oder kommt im Laufe des Gesprächs, vielleicht auch mit unserer Hilfe, dann auf Möglichkeiten, damit umzugehen. Es kann auch sein, dass wir helfen oder dass die Person selbst im Umfeld andere Menschen sensibilisiert. Das heißt, sich Support holt aus zum Beispiel der eigenen Assembly. Und da ist auch etwas, wo wir dann auch begleiten können, vielleicht ein paar Hinweise geben können, so hey, das sind vielleicht sinnvolle Support-Maßnahmen, das könntet ihr vielleicht mal versuchen. Um noch weiter, zu eskalieren, kann auch eine Ansprache passieren. Das heißt, wir begleiten die Person zu diesem Ex-Partner oder gehen vielleicht auch alleine zu diesem Ex-Partner, um etwas zu vermitteln, um vielleicht ein Gespräch zu suchen und gemeinsam mit dieser Person, eben mit diesem Ex-Partner, eine Lösung zu finden, wie beide sich auch hier aufhalten können, sodass es für beide auch angenehm ist. Und zuletzt, insbesondere wenn sich eine Gefahrensituation abzeichnet, dann würden wir auf die Schiedsstelle verweisen, vielleicht auch die Person dahin begleiten. Genau dazu wird später auf jeden Fall noch mehr kommen. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehe zu unserem üblichen Ablauf, nach diesem Gespräch fächert es sich sehr auf. Also es ist schwer zu sagen, was dann noch üblich ist. Aber so ganz allgemein unterstützen wir dann bei der Umsetzung von den gefassten Plänen und in der Regel, wenn es nicht schon sich abzeichnet, dass es auf jeden Fall erledigt ist, checken wir zum späteren Zeitpunkt nochmal ein und fragen, hey, funktioniert das immer noch für dich? Ist immer noch alles in Ordnung oder ist irgendwas wieder vorgefallen und sollten wir nochmal neu schauen, was wir jetzt machen können? Das ist ein üblicher Ablauf, der so natürlich nicht immer passt. Ein zweites Beispiel, was ich kurz erwähnen möchte, ist, eher eine persönliche Krise. Wir werden wieder per DECT kontaktiert, wir werden angerufen, da sei gerade eine Person mit einer Panikattacke, kommt auf die vielen Eindrücke hier nicht mehr klar, braucht irgendwie Ruhe. Wir gehen dorthin, wir gehen zu der Person und stellen dort aber fest, da sind bereits 2, 3 andere, die sich auch um die Person kümmern. Und in so einem Fall würden wir noch unsere Hilfe anbieten. Wir fragen, ob der Support noch gewünscht ist oder gebraucht wird. Wir schauen, ob es der Person mit diesem Support erstmal gut geht. Aber ganz häufig ist das auch der Fall. Und deswegen nochmal die Betonung, so, wir finden es auch super, wenn ihr auch aufeinander achtet und wenn sich die Community quasi selbst kümmert. Und sehr häufig ist das eben auch der Fall. Viele Menschen sind ja auch mit einer eigenen Community, mit einem eigenen Umfeld hier angereist, haben deswegen auch bereits Menschen, an die sie sich wenden können. Und wenn dabei irgendwie Hilfe gewünscht ist oder wenn eine dritte Perspektive von außen sozusagen gewünscht ist, dann können wir gerne dazugerufen werden und können das auch gerne supporten. Ich möchte noch ein paar allgemeine Leitsätze sozusagen nennen, nach denen wir handeln, einfach um ein bisschen zu erläutern, auch wie dann diese Gespräche vielleicht ablaufen, so was wir da beim Hinterkopf haben. Und an erster Stelle steht da eben dieser Fokus auf Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, uns geht es primär darum, die Menschen wieder selbst handlungsfähig zu machen. Es geht uns nicht darum, dass wir Probleme einfach abnehmen und irgendwie magisch für die Menschen lösen, sondern wir versuchen, Optionen aufzuzeigen, versuchen mit der Person gemeinsam irgendwie eine Strategie zu entwickeln, einen Plan zu finden, was irgendwie passieren kann. Und dabei unterstützen wir gerne, insbesondere wenn der Kontakt zum Beispiel in die Chaosstrukturen ansonsten fehlt, können wir da ein Bindeglied sein, aber es soll alles von der Person selbst ausgehen. Wir würden da alleine auch gar nicht aktiv werden, sondern nur auf den Wunsch hin der Person, die zu uns gekommen ist. Wir sind parteilich, das bedeutet, wer auch immer zu uns kommt, wir sind auf jeden Fall auf der Seite dieser Person. Und wenn das Problem wichtig genug ist, dass ihr uns ruft, dann ist es uns auch wichtig genug, um darüber zu reden und zu versuchen, eine Lösung zu finden. Und wir sind auf jeden Fall auf eurer Seite. Und das kann sogar auch bedeuten, in einem Konflikt zum Beispiel, wenn ihr dann sagt, so, nee, das, also, kann gar nicht sein, dass da irgendwie eine Person auf unseren beiden Seiten ist, dann suchen wir eben eine zweite Person im Team und dann hat halt eine Person jeweils mit wem anders Gespräch. Aber ihr habt auf jeden Fall bei uns eine Person, die auf eurer Seite ist, mit der ihr darüber reden könnt, was denn eine mögliche Lösung wäre. Und wir handeln vertraulich. Das heißt, was auch immer ihr uns mitteilt, bleibt sozusagen in dem Raum, in dem Kreis der Menschen, die das mit besprochen haben, es sei denn, es ist explizit etwas anderes vereinbart. Und es kann durchaus sein, dass wir dann auch anmerken, hey, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich da zum Beispiel wen anders dazu ziehen kann oder ist es okay, wenn ich damit jetzt zu einer bestimmten Person gehe und das vielleicht weitertrage und man kann dann noch absprechen, was genau weitergetragen werden soll und was nicht. Ihr müsst auf jeden Fall keine Sorgen haben, dass etwas, was ihr im Gespräch mit uns erwähnt, plötzlich irgendwie die Runde macht, sondern wenn, dann wieder nur auf den Auftrag hin, dass wir das tun sollen. Aber wir haben natürlich auch eigene Grenzen. Insbesondere sei erwähnt, wir können keine Therapie anbieten. So, manche bei uns haben irgendwie therapeutischen Background, aber selbst dann ist das hier nicht der Raum und nicht die Zeit, um das zu tun. Und ein ganz großer Faktor dabei ist eben auch, dass es eine längerfristige Begleitung bräuchte. Und auch die bieten wir nicht an. Wir sind primär für die Events da und es kann in Ausnahmefällen auch vorkommen, dass wir auch nach den Events nochmal Dinge aufbereiten, die eventbezogen sind und dafür auch teilweise über Monate hinweg immer wieder mal im Kontakt mit einzelnen Menschen stehen, die zu uns gekommen sind. Aber wir machen eben keine längerfristige Begleitung, um etwas aufzuarbeiten. Da würden wir eher daran appellieren oder dazu verweisen, sich außerhalb dieser Strukturen eine andere Hilfestelle zu suchen. Und auch erwähnt sei, wir haben natürlich individuelle und Kapazitätsgrenzen. Also einerseits gibt es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Themen, die manche von uns einfach denen zu nahe geht, wo sich Menschen von uns vielleicht auch rausziehen müssen. Wir würden in den Fällen dann wen anders aus dem Team dazu holen, um eben trotzdem im Einsatz, also trotzdem für euch da zu sein. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass wir als Team bereits an unsere Grenzen stoßen und nicht die Kapazitäten haben, euch zeitnah zu helfen. Das ist leider Tatsache, auch wenn wir es nicht wollen. Genau, und noch zu unseren Arbeitsfeldern möchte ich kurz erwähnen, wir haben einen Fokus auf das Individuelle, also auf persönliche Dinge und auf das Zwischenmenschliche. Das steht für uns immer im Vordergrund und das ist auch das, was wir auf den Events primär tun. Aber zur Awareness-Arbeit gehört eben auch immer etwas Strukturelles. Das heißt, wir tragen dann die Bedürfnisse, die bei uns angekommen sind während des Events, auch zwischen den Events und in der Vorbereitung fürs nächste Event wieder mit in die Strukturen und versuchen dann die Menschen, die ansonsten dort vielleicht kein Gehör finden, dort vielleicht nicht vertreten sind, dass die Bedürfnisse von diesen Menschen trotzdem vertreten sind. Und wo wir jetzt gerade bei diesen drei Bereichen sind, möchte ich insbesondere beim Zwischenmenschlichen darauf hinweisen, das ist eben der Punkt, wo dann potenziell die Schiedsstelle dazu gerufen wird. Und deswegen würde ich da jetzt übergeben an Kampfkaspar.
Ja, vielen Dank. Die Schiedsstelle ist etwas neuer als das Awareness-Team oder die Einführung von Awareness-Stellen an Chaos-Events und hat sich ergeben, weil wir feststellen mussten, ja, es gibt doch Konflikte, die nicht durch die Community und durch Unterstützung gelöst werden können. Das kann sein, dass ein Konflikt sehr, sehr schwerwiegend ist, bis hin zu, dass jemand auf einem Chaos-Event allenfalls gefährlich für andere wäre. Bei der Größe, die Chaos-Events erreicht haben, ist leider auch das nicht ausgeschlossen. Die Schiedsstelle wurde deshalb initiiert für diese schweren Konflikte oder Gefährdungen und kann, anders als das Awareness-Team, es wurde schon erwähnt, entscheiden, also Maßnahmen einführen für die Camp und Kongress, also für die Events des CCC e.V. Dabei geht es nicht darum, dass wir jemanden bestrafen oder Rache üben, sondern es geht darum, dass wir die Sicherheit und die Freiheit an der Veranstaltung möglichst gewährleisten können. Wer ist die Schiedsstelle? Die Schiedsstelle ist eine Gruppe aus verschiedenen Regionen, deutschsprachigen Regionen. Wir haben Juristen dabei, wir haben psychologisch geschultes Personal dabei, um dann auch jeweils die Kompetenz zu haben, so einen Konflikt uns anzusehen. Jetzt, anders als das vorher bei der Awareness-Stelle beschrieben wurde, haben wir einen relativ fixen Ablauf. Das heißt, erstmal kommt eine Person oder eine Gruppe und sagt, wir haben einen Konflikt mit dieser Person B oder diese Person B ist aus einem speziellen Grund gefährlich für die Veranstaltung. Dann möchte die Person oder die Gruppe die Schiedsstelle kontaktieren. Auf dem Event haben wir auch die 117, wo man uns erreichen kann, oder auch außerhalb der Events über die E-Mail-Adresse, die auch auf helpccc.de erwähnt ist. Da es ein relativ formelles Verfahren ist und eben nicht mehr in der alleinigen Hoheit der Person steht, haben wir dann ein Vorgespräch eingeführt, wo erklärt wird, wie jetzt dieses formelle Verfahren ablaufen wird und was die Konsequenzen sein können. Dann müsste die Person uns bestätigen, dass sie tatsächlich ein Schiedsstellenverfahren wünscht, in Kenntnis dessen, was die Schiedsstelle leisten kann und was die Konsequenzen des Verfahrens tatsächlich sind. Dabei geht es darum, dass man uns möglichst genau darlegen kann, was ist wie, wann, wo passiert, als Grundlage des Konflikts oder als Grundlage der Gefährdung. Aus der Schiedsstelle wird dann ein Spruchkörper gebildet von drei Personen der Schiedsstelle, eben möglichst geografisch verteilt, von den Kompetenzen verteilt und, was ganz wichtig ist, völlig unberührt von dem bestehenden Konflikt, müssen absolut unparteilich sein, weil wir eben nicht die eine Person vertreten, sondern am Schluss entscheiden müssen, und das geht nur, wenn man nicht der einen oder anderen Seite angehört. Wir würden dann die zweite Person kontaktieren, ihr darlegen, was tatsächlich uns berichtet wurde, was der Konflikt ist, und uns anhören, was sie dazu zu sagen hat. Im günstigsten Fall handelt es sich trotz der Schwere des Konflikts noch um ein lösbares Missverständnis, aber meistens ist es dann, bis es bei uns ist, leider nicht der Fall. Die initiierende Person hat das Recht, auf diese Erwiderung auch nochmal zu reagieren, um klarzustellen, nee, das war jetzt ganz anders, da wurde was ausgelassen, was wichtig ist für die Beurteilung. Und dann, nachdem die Juristen sagen, dem dann doppelten Schriftenwechsel, gibt es einen Entscheid. Denn für diesen Entscheid wurde die Schiedsstelle berufen, eben vom Vorstand des CCC. Das heißt, wir dürfen eben hoheitlich in Anführungs- und Schlusszeichen entscheiden und zum Beispiel beschließen, dass jemand nicht an den Kongress oder nicht an das Camp kommen darf. Je nachdem, um was es sich handelt, auch vielleicht relativ lange nicht. Auf der anderen Seite der Maßnahmen gibt es die Möglichkeiten, dass wir sagen, okay, wir definieren, die eine Assembly ist jetzt nur für die eine Person, die andere Assembly für die andere Person, dass sie sich möglichst, dass jeder einen Rückzugsbereich hat und der Konflikt nicht aufflammt. Wir können Abstandsgebote verhängen oder sagen eben, dass während des Kongresses oder Aufbaus, Abbaus zum Beispiel nicht kein Kontakt aufgenommen wird, um da nochmal Feuer im Ofen zu machen. Mit der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, bewegen wir uns etwas in einem Spannungsfeld, weil wir können die Wahrheit nicht selbst definieren. Wir können auch nicht irgendwelche Zwangsmaßnahmen durchführen, irgendwelche Hausdurchsuchungen machen und Aufzeichnungen beschlagnahmen. Es ist also immer ein sehr langwieriges und schwieriges Abwägen, was wird gesagt, was rechtfertigt jetzt eine Maßnahme oder eben nicht. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Freiheit eines Veranstaltungsbesuchs, die grundsätzlich mal jeder hat. Auf der anderen Seite wollen wir, oder ist auch unser Auftrag, eben die Sicherheit an der Veranstaltung zu gewährleisten. Allenfalls, ich hatte schon angetönt, wissen wir nicht wirklich, was passiert ist oder wie schwerwiegend das dann tatsächlich war, von der einen Seite, oder eben nicht war, was die andere Seite behauptet. Und schwierig ist es, das ist dann gleich wie beim Awareness-Team, wichtig ist Privatsphäre. Wir haben, das darf ich sagen, Einblicke in menschliche Abgründe und müssen, damit dann die Maßnahmen auch durchgesetzt werden, anders als das Awareness-Team, das auch gewissen Leuten mindestens unsere Entscheide mitteilen. Zum Beispiel, dem Vorstand, damit sichergestellt ist, dass eine Person, die jetzt, wie wir entschieden haben, zu gefährlich ist für den Kongress, eben nicht auf den Kongress kommen darf oder wieder vom Kongress geht. Deswegen für so einen geordneten Prozess, der dann auch, das hat sich ergeben, eigentlich gut akzeptiert wird von allen Seiten, ist es wichtig, relativ genau zu sagen, also was wird eigentlich vorgeworfen? Am besten eben, es ist dann und dann, ist das und das passiert. Damit die Gegenseite darauf reagieren kann und sagen kann, ja nein, das war alles ganz anders oder da fehlt was, müssten wir auch diesen Vorwurf eben der anderen Seite mitteilen können, damit sie darauf reagieren kann. Wenn wir entscheiden, dann begründen wir den Entscheid. Wir sagen also, aus welchen Gründen wir was als wahr erachten und wieso jetzt die eine oder andere Maßnahme uns als angemessen erscheint. Wir geben uns sehr viel Mühe damit. Das dauert auch im Normalfall eine Weile, weil wir uns da wirklich eng in diesem Dreierteam immer besprechen und das sauber abwägen. Trotzdem sind wir vom Vorstand eingesetzt und es ist auch eigentlich ein Grundsatz, dass man so einen Entscheid nochmal überprüfen lassen kann. Also wir sind nicht irgendwelche Alleinherrscher, die jetzt über Wohl und Wehe an den Veranstaltungen entscheiden. Deswegen gibt es die Möglichkeit, einen Entscheid der Schiedsstelle beim Vorstand nochmal anzufechten. Wobei eben, wie das schon erwähnt wurde, der Vorstand jetzt nicht nochmal alles und alle Informationen und die Leute nochmal fragen, was ist eigentlich vorgefallen. Das wäre nochmal sehr viel Arbeit, was der Vorstand insbesondere dann, wenn es kurz vor einer Veranstaltung ist oder während einer Veranstaltung, auch nicht leisten kann. Sondern der Vorstand wird dann prüfen, haben wir uns an die Regeln gehalten? Also eben, haben wir den Konflikt sauber dargelegt, gegenseitig offengelegt, was behauptet wird? Und sind wir nicht also jetzt absolut willkürlich vorgegangen? Also haben wir nicht, obwohl es gar keinen Hinweis gibt, gefunden, ja, also das rechtfertigt jetzt einen lebenslangen Ausschluss, weil die Nase ist krumm oder so etwas. Ich habe schon gesagt, die Schiedsstelle ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das ergibt sich schon dadurch, dass man eben uns gegenüber auch offen sagen können muss, was ist vorgefallen. Allerdings gilt das natürlich nur für die Schiedsstelle selber und nicht für die Personen, die zu uns kommen. Wir können denen nicht einen Maulkorb auferlegen. Die dürfen frei sagen, was sie von dem Konflikt halten. Und das müsste man dann allenfalls auch beachten. Eben die Schiedsstelle kommuniziert innerhalb der Schiedsstelle, das ist klar, aber nur zwischen den beiden Parteien. Also wir werden auch nicht, wenn jemand zu uns kommt, sagen, ah ja, da hatten wir doch schon denselben Fall, da war das so und so. Also ihr könnt darauf vertrauen, dass wenn das zur Schiedsstelle kommt, dass das vertraulich behandelt wird. Mit den kleinen Ausnahmen, die ich gesagt habe, dass da, wo es absolut nötig ist, also eben, dass der Vorstand informiert wird, dass jemand nicht zum Kongress kommen darf, das müssen wir kommunizieren. Dann käme schon das nächste Kapitel.
Ich werde jetzt was zu Beispielen aus unserer Arbeit, aus der Arbeit des Awareness-Teams sagen. Das ist ein Mix aus verschiedensten Beispielen. Das ist nicht vollständig und die Sachen sind in den meisten Fällen als ein Fall beschrieben. Die Beschreibung passt aber jeweils auf mehrere Fälle. Also ich rede nicht über Einzelfälle, sondern über Sachen, die mehrfach ähnlich zumindest passiert sind. Ein Beispiel, mit dem ich anfangen möchte, ist, dass eine Gruppe von Menschen sich an uns gewandt hat, weil eine Person aus dieser Gruppe sich diskriminiert fühlte durch den Ausschluss als cis-männliche Person vom Hexenfrühstück. Das ist ein Fall, wo wir gerne erklären, wo wir was dazu sagen, wieso das so ist, was das Ziel davon ist und wieso das auch genau so sein soll und eben mit der Person trotzdem schauen, wie sie mit der Situation weiter umgehen kann und möchte. Ein weiteres Beispiel ist, dass eine Person, die schon Rassismuserfahrungen in ihrem sonstigen Leben gemacht hat, eine Person of Color, uns berichtet, dass sie geengelt hat und in ihrer Engelschicht rassistische Aussagen von einem anderen Engel kamen. Ein drittes Beispiel, hier haben wir es mit einer Person zu tun, die rechte Symbolik auf einem Shirt trägt. Auch das ist ein Fall, der an uns herangetragen wird. Wir arbeiten sehr eng in Abstimmung mit der Crew, die die Security-Funktion hier auf diesen Veranstaltungen ausübt. Und insbesondere letzteres ist so ein Fall, wo wir die Crew auch auf jeden Fall hinzuziehen. Dann gibt es den Fall, dass Menschen uns davon berichten, dass Gewalt in einer Beziehung zu deutlich jüngeren Personen eine Rolle spielt. Also eine Person, die mehrfach Beziehungen zu teilweise Minderjährigen bis hin zu Anfang 20-Jährigen eingeht und diese Beziehungen irgendwann mit nicht konsensuellen bis auch gewaltvollen Handlungen einhergehen. Und das Ganze begleitet ist davon, dass eben auch Chaosveranstaltungen zur Anbahnung, zum Eingehen von Kontakten genutzt werden und in diesen Beziehungen auch der Machtunterschied ausgenutzt wird. Machtunterschied im Sinne von auch Ansehen oder finanzielle Möglichkeiten und so weiter. Ein weiteres Gebiet, das uns immer wieder begegnet, ist Stalking. Hier haben wir so eine Spannbreite von eine Person kommt nicht damit klar, dass eine andere Person den Kontakt abbrechen möchte und versucht es immer mal wieder Kontakt aufzunehmen, auch wenn es eigentlich eine Ansage dazu gab, bis hin zu Auflauern und Nachspionieren. Und dann haben wir auch ein Beispiel, wo einer Person K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Die Person hat sich an uns gewandt. Die Person fühlt sich komisch, kann das nicht auf zum Beispiel Alkoholkonsum zurückführen und das Ganze wird auch medizinisch gecheckt und ist ein bestätigter Fall von K.O.-Tropfen. Das sind Sachen, die sind jetzt nicht alltäglich, aber es sind eben auch keine absoluten Einzelfälle. Genau wie auch ein Fall von einer Person, die in der Vergangenheit jenseits des Events unter Alkoholeinfluss gewalttätig geworden ist und eben die beiden Personen, die da involviert waren, begegnen sich auf dem Event. Das kann auch die Komponente von häuslicher Gewalt oder Beziehungsgewalt beinhalten. Dann kann es sein, dass eine Person sich an uns wendet, weil sie ihrer eigenen Realitätswahrnehmung nicht mehr traut, Sie schildert beispielsweise, dass sie glaubt, vor der gesamten Öffentlichkeit bloßgestellt worden zu sein oder verfolgt zu werden und ist sich eben selber nicht sicher, passiert es wirklich oder stimmt da was mit meiner Wahrnehmung nicht. Auch kann es vorkommen, dass Menschen sich an uns wenden, weil sie psychoaktive Substanzen konsumiert haben und die Wirkung davon für sie unerwartet war oder sie nicht gut damit klarkommen. Und auch das kann was sein, was wir dann zu begleiten versuchen. Dann ein Lieblingsbeispiel vom Camp, aber auch in anderen Kontexten immer mal wieder. Die Assembly neben uns oder das Village neben uns ist zu laut. Das ist was, wo wir dann eben die eben schon erwähnte Vorgehensweise mit der Kommunikation in die Strukturen gehen müssen. Genauso wie auch die Thematik Duschen beim Camp. Da haben wir Feedback beim letzten Camp erhalten, haben versucht, das in die Vorbereitung des diesjährigen Camps umzusetzen und waren beim Camp sehr stark mit dem Thema der Duschen und der fehlenden Möglichkeiten beschäftigt. Und damit würde ich an die Schiedsstelle wieder abgeben.
Danke, Bücherwurm.
Ich mache mal deutlich schneller.
Wunderbar. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der ein bisschen noch blöder ist als die Slides vorher. Wir haben mal alle Varianten von den Phänomenen, die wir bei der Schiedsstelle sehen, hier auf der Folie zusammengesetzt, sodass ihr sie alle schon seht in ihrer wunderbaren Glorie. Wir sehen sehr viel Stalking, Cyberstalking und ab und an durchaus mal Doxing. Dazu muss man sagen, die Schiedsstelle ist jetzt 5 Jahre alt und wir behandeln pro Jahr eine niedrige Anzahl von einstelligen Fällen. Das heißt, über die 5 Jahre gesehen ist diese Kombination aufgetaucht. Das bedeutet auch, wir können gar nicht innerhalb von einem Jahr zum Beispiel irgendwelche Statistiken rausgeben. Das würde nämlich de-anonymisieren und das ist natürlich wieder nicht vereinbar mit der Privatsphäreverletzung, die dadurch passieren würde. Was wir, wie gesagt, viel sehen, ist Stalking. Stalking ist deswegen so problematisch, weil vor allem Femiziden, das sind Tötungsdelikten an Frauen von Partnern und Ex-Partnern, ist Stalking eine vorbereitende Komponente. Und deswegen ist Stalking, also die Obsession mit der Partnerperson oder der ehemaligen Partnerperson, tatsächlich so schwierig zu sehen und sollte immer explizit genannt werden. Und das ist ein Merkmal von vielen Dingen, die wir sehen. Falls ihr das also seht in eurer Umgebung, denkt dran, Stalking ist tatsächlich, zeigt Obsession an und das ist nicht gut, das kann dann eskalieren. Das nächste, was wir sehen, ist psychische Gewalt, was bedeutet, es werden die Ängste zum Beispiel von Personen ausgenutzt. Menschen setzen andere Menschen Situationen aus, die diese schon kommuniziert haben, dass sie für sie sehr, sehr emotional belastend sind. Dazu gehört auch zum Beispiel die Erpressung mit Videomaterial oder zum Beispiel anderen Fotos. Interessant wird es, wenn man dann das Gespräch von der Schiedsstelle aus her sucht und darauf hinweist, man habe ja gehört im Laufe dieses Falles, da gibt es so ein Video, könne man das nicht vielleicht löschen, denn Konsens ist ja wohl nicht mehr gegeben, dann kriegt man tatsächlich manchmal auch Widerworte und ich spreche, wie gesagt, immer nicht über einen Einzelfall, sondern über mehrere. Es gibt also Menschen, die unsere Events besuchen, die der Meinung sind, dass man solche Videos behalten darf. Da wären wir bei der psychischen Gewalt. Als nächstes kommt dann leider die körperliche und die sexualisierte Gewalt. Da ist alles dabei, von Schlägen, Würgemalen bis hin zu Vergewaltigung. Das heißt, auch Menschen, die unsere Events besuchen, führen durchaus Vergewaltigungen durch. Und das gibt dann natürlich ein ganz klares Anzeichen, weswegen wir vertraulich arbeiten, aber weswegen es sowas wie die Schiedsstelle in irgendeiner Form geben sollte. Weil was macht man denn sonst? Aber dafür gibt es dann auch den Workshop. Wir würden uns da dementsprechend auch für Feedback freuen. Als letzten Punkt haben wir nochmal mitgebracht, mutmaßlicher Machtmissbrauch. Mutmaßlich, weil es immer ein bisschen schwierig zu sagen ist. Vom Awareness-Team kam ja gerade schon die Zusammenfassung, dass es häufiger mal das Ausnutzen von einer starken Altersdifferenz zwischen einer Person und einer zweiten Person bezüglich Beziehungen etc. Gibt. Das läuft bei uns bis zum gewissen Grad unter Machtmissbrauch, also eine starke Altersdifferenz oder eine vermutete wichtige Stellung, zum Beispiel in der Chaos-Community, die dann die andere Person quasi unfähig macht, dagegen vorzugehen. So, das ist Machtmissbrauch. Was wir da machen momentan, weil wir seit 5 Jahren existieren, unter Vertraulichkeit arbeiten, uns erstmal auch herausgefunden haben, wie wir miteinander arbeiten, ist, dass wir bei Stalking-Phänomenen, das heißt, wenn wir Obsessionen vermuten, dass wir dann ein Abstandsgebot geben, was auch in der Security hier auf den Veranstaltungen weitergegeben wird. Und beide Parteien wissen Bescheid, geben eine Homebase durch, die andere jeweilige Partei wird informiert, wo die Homebase ist, da darf die andere Person auf keinen Fall sein, das heißt, es gibt einen Rückzugsort für die jeweilige Person, von beiden Seiten auch, und in dem Rest des Kongresses dürfen sie sich nicht nähern und die Person können die Security rufen, um das durchzusetzen. Dann der andere Teil, wenn es um körperliche Gewalt geht, sexualisierte Gewalt, das ist häufig ein Ausschluss vom Kongress für 1 bis hin zu mehreren Jahren. Wir machen aber nicht, wir können nicht Gerechtigkeit machen. Wir haben bis jetzt noch nie, ich denke, das darf ich sagen, einen lebenslangen Ausschluss beschlossen. Weil auch nach deutschen Konzepten oder europäischen Konzepten das eine schwierige Sache ist. Aber das könnt ihr dann als Thema mit in den Workshop bringen. Da wird uns eure Meinung mal interessieren und wie ihr das vielleicht seht und wo ihr das entscheiden könntet. Weil die Schiedsstelle stand noch nie im Austausch aktiv mit der Community. Und wir hoffen, dass es hoffentlich nachher in Saal D passieren kann. Ich denke, das sind jetzt unsere Inhalte. Und dann gibt es natürlich noch den Spezial-Feature. Eine Person hat gehört oder ist aus einer anderen Community und dort wurde festgestellt, dass diese Dinge vorlagen. Wir erfahren davon, wir haben aber keinerlei zusätzlichen Informationen oder es ist sehr schwierig, an zusätzlichen Informationen zu kommen. Was machen wir denn dann? Als Schiedsstelle müssen wir beide Parteien anhören und austauschen. Aber was wollen wir als Chaos-Community? Auch wieder was für den Workshop. Wir haben dementsprechend zusammengearbeitet und haben uns jetzt über die letzten Wochen, wir arbeiten an dem Vortrag jetzt schon seit Mitte Oktober, glaube ich, mal die Herausforderungen zusammengeschrieben, damit ihr auch wisst, wovon wir von euch Fragen oder Anregungen brauchen und weswegen wir diesen Workshop so unbedingt haben wollen. Dementsprechend folgt jetzt hier eine kurze, sehr knappe, weil Zeit, ne? Zusammenfassung von den Herausforderungen. Unsere Fuchsi und Bücherwurm vom Awareness-Team erklären ein bisschen die Situation, weil sie häufig bei Ihnen passieren. Und Kampfkasper und ich, Melzer, wir sprechen dann über die mögliche Problematik, weswegen das jetzt bei uns momentan noch nicht so klappt. Und damit gebe ich den Slider einmal rüber, bitteschön.
Ja. Die erste Situation ist, dass wir im Gespräch mit einer Person feststellen, die Person würde eigentlich gerne einen Schiedsspruch erwirken, befürchtet aber Konsequenzen dadurch, dass der anderen, der beschuldigten Person bekannt wird, dass ein Schiedsverfahren eingeleitet wurde.
Ja, gut. Die Problematik ist halt, die Schiedsstelle ist kein Geheimgericht. Also wenn jemandem etwas vorgeworfen wird, dann hat er das Recht, das zu erfahren und sich dazu zu äußern. Es soll eben nicht der Fall sein, dass man irgendwann ohne aus blauem Himmel sozusagen die Mitteilung bekommt, du bist böse, wir sagen dir nicht wieso, aber du darfst jetzt nicht mehr auf den Kongress kommen. Das wäre schlecht zu vermitteln.
Eine weitere Herausforderung, Schwierigkeit, auf die wir stoßen, ist, dass eine betroffene Person einen Ausschluss von Camp oder Congress erwirkt hat, aber auch andere Chaos-Veranstaltungen besuchen möchte und da quasi wieder sich selbst auf die Suche machen muss, um rauszufinden, wie kann ich denn verhindern, dass die Person auch diese Veranstaltung für mich oder auch für alle unsicherer macht.
Genau. Es wurde gesagt, wir sind vom Vorstand CCC eingesetzt und haben von ihm die Macht erhalten, über Congress und Camp, also die CCC e.V.-Veranstaltungen, solche Maßnahmen zu entscheiden. Wir können natürlich nicht Entscheide treffen für irgendwelche anderen Veranstaltungen. Da haben wir kein Mandat für. Auch wenn natürlich uns bewusst ist, dass das immer wieder durchzukäuen bei GPN, MRMCD oder und so weiter, dass das für die betroffene Person sehr schwierig sein kann. Und da wären wir auch, oder sind wir daran zu schauen, wie wir das organisieren können, dass man da auch etwas breiter agieren kann. Immer unter Einhaltung der Prinzipien, also es soll auch dann nicht sein, dass irgendwelche Informationen einfach frei an irgendwelche Drittveranstaltungen weitergegeben werden.
Und dazu gibt es tatsächlich hoffentlich eine Kleingruppe dann später im Workshop. Wir diskutieren da im Hintergrund schon seit Monaten über das Thema und es ist sehr kompliziert durchzuführen, weil die Community ja dezentral sein soll und lokal ihre Probleme vielleicht auch lösen könnte, sollte. Aber es gibt da diverse Probleme und wir würden uns über eure Teilnahme bei dieser Kleingruppe dann freuen.
Genau, ich mache mal direkt weiter mit der dritten Herausforderung. Es ist ein ähnliches Setting, in diesem Fall geht es aber um dasselbe Event. Es gab bereits einen Schiedsspruch, allerdings war der zeitlich befristet, wie vorhin erwähnt, und der läuft aus. Und die betroffene Person fühlt sich aber weiterhin nicht sicher, die Gefahreneinschätzung der Person hat sich nicht geändert und wird deswegen der Veranstaltung fernbleiben.
Genau. Grundsätzlich, es gibt die Möglichkeit, dass wir jemanden lebenslang ausschließen. Das gibt es. Aber niemand ist über 20, 30 Jahre dieselbe Person. Deswegen sind wir da etwas vorsichtig. Hier ist es etwas schwierig auch abzuwägen. Wir haben natürlich auf der einen Seite die initiierende Person, die aus gutem Grund ein Gefährdungsgefühl hat. Auf der anderen Seite gibt es auch mal eine Grenze, wo man sagen muss, also wenn jetzt das nicht ein derart schwerwiegender Konflikt ist, der jetzt hier einen lebenslangen Ausschluss rechtfertigt, dann können wir irgendwann das nicht mehr rechtfertigen, einen Ausschluss aufrechtzuerhalten.
Genau. Zwei Situationen, zwei weitere haben wir noch vorbereitet. Die vierte ist, dass Personen von Vorfällen wissen, aber die nicht unmittelbar bezeugen können. Das kann sein, dass sie eventuell von engen Vertrauten ins Vertrauen gezogen wurden und direkt davon erfahren haben. Es kann aber auch sein, dass sie nur zum Beispiel auf Social Media über Dinge erfahren haben und wenden sich damit dann an uns, da sie sich selber nicht mehr sicher fühlen oder sich Sorge um die Sicherheit anderer auf dem Event machen.
Und dazu muss man sagen, ihr seid die Community, nicht wahr? Wie kommuniziert man im Zweifelsfall diese Grenze an Menschen wie uns alle hier im Raum oder sollte es diese Grenze überhaupt geben? Auch wieder eine Frage für den Workshop.
Genau, da ist halt die Problematik, es gibt Gerüchte, es gibt sehr viele Gerüchte und auch sehr schlimme Gerüchte, die aber halt nicht unbedingt wahr sein müssen. Deswegen wurde bei der Installation der Schiedsstelle entschieden, es muss eben jemand die Vorwürfe vertreten und sagen können, was ist genau passiert? Wie können wir das verifizieren, dass das passiert ist? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe auf Social Media gelesen, das oder jenes ist passiert, das kann eben sehr viel sein. Deswegen ist das schwierig.
Das ist unsere. Genau, das ist das typische Dilemma. Als Community sind wir der Meinung, es gibt ein gewisses Verhalten von der Person und das ist schlicht inakzeptabel. Aber ein Kontaktverbot zwischen zwei Parteien ist eine Sache, ein Ausschluss ist nochmal eine ganz andere Sache. Soll das vielleicht was davor geben Unsere Mittel von der Schiedsstelle momentan sind tatsächlich Kontaktverbot und auf unseren Veranstaltungen vom TCC e.V. Sowie Ausschluss über eine gewisse Zeit. Sollte es noch mehr geben? Gute Frage, ne?
Genau.
Wir müssen mal reden.
Ich bin mir...
Genau, wir müssen mal reden, das ist genau der perfekte Abschluss, um jetzt zum Schluss zu kommen. Das heißt, erstmal jetzt, falls wir noch Zeit haben, werden wir jetzt noch Q&A für den Vortrag anbieten. Da bitte beachten, nur Verständnisfragen. Wir sind hier im großen Hörsaal, es wird live gestreamt, es wird aufgezeichnet. Bitte keine persönlichen Details gleich hier ins Mikrofon nennen, bitte nicht.
Leider muss ich mitteilen, dass wir haben keine Zeit gerade jetzt für Fragen, aber glücklicherweise gibt es nachher den Workshop.
Genau, dann mache ich sofort fertig. Das heißt, wir haben gleich um 17.30 Uhr in Saal D den Workshop. Wir freuen uns da um Feedback und Anregungen, wie wir die Strukturen weiterentwickeln können. Und zu guter Letzt noch, auch wichtig, falls irgendwer hier jetzt nach diesem Vortrag Rede- oder Unterstützungsbedarf hat, weil vielleicht unsere Themen da auch wieder gewisse Erinnerungen geweckt haben oder so, meldet euch gerne beim Awareness-Team und dann kümmern wir uns um euch. Ja, das war's dann auch.